Amen. Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich heute die Predigt halten darf. Und ich staune jedes Mal wieder neu darüber, wie gut Gott eigentlich ist. Also wenn man im Lobpreis steht und wieder neu so vor Augen gemalt bekommt, was wir da eigentlich anbeten, was wir da eigentlich singen, da merke ich, dass wir echt eine richtig gute Botschaft haben. Ne? Und diese Botschaft, ja, die wollen wir heute nochmal gemeinsam genießen, die wollen wir vielleicht nochmal ausbuchstabieren, aber da darf ich uns mit hineinnehmen. Kennt ihr das, wenn man was macht, wo man merkt, hätte ich in der Situation gemerkt, wie das Ganze ausgeht, hätte ich mich irgendwie doch ein bisschen anders verhalten? Also ich persönlich bin leider Tollpatsch von Beruf. Ich denke das häufiger, ja. Ich war einmal mit meinem Papa zusammen im Kino, im Urlaub, das weiß ich noch. Und wir dachten, wir sind richtig schlau und wir wollen uns vor dem Kino noch einen Milchshake holen. Und übrigens, ich habe heute Morgen erfahren, dass es nicht das Milchshake ist, sondern der Milchshake. Das hat mich richtig kaputt gemacht. Also es ist, wenn ich das Milchshake sage, tut mir leid, ja. Also wir haben uns auf jeden Fall einen Milchshake geholt. Und ich dachte, während mein Papa noch in der Kasse stand, es ist eine richtig coole Idee, wenn man nicht wenn man den nicht durch einen Strohhalm ansaugen muss, sondern wenn man den Strohhalm hochdrückt. Ja? Jetzt weiß ich, dass das nicht so eine gute Idee ist, weil auf einmal macht es Plöck und ich bin komplett eingesaut und ziehe so eine Milchshake-Spur durchs ganze McDonald's und darf dann damit ins Kino gehen. Na egal. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt diese Situation im Leben, wo man merkt, hätte ich das gewusst, hätte ich das vielleicht ein bisschen anders gemacht. Und ich glaube, dass das ein generelles Prinzip ist, dass wir merken, die Zukunft einer Sache, die kann die Gegenwart ganz schön verändern. Vielleicht mein Verhalten in der Gegenwart, aber vor allem auch vielleicht meine Sichtweise, meine Perspektive und vielleicht auch manchmal die Gefühlslage meiner Sache. Vielleicht auch, wenn es jetzt nicht um so dumme Sachen geht wie Milchshake im Kino, sondern wenn wir vielleicht merken, ich habe gerade eine Herausforderung im Leben oder ich habe vielleicht eine Krise in meinem Leben, aber ich weiß, welchen Plan Gott in der Zukunft hat und das kann in meinem Leben maßgeblich auch verändern, wie ich jetzt gerade da durchgehe. Das zu der mutigen Überleitung zu unserer neuen Predigtreihe, denn wir wollen gemeinsam über die Offenbarung nachdenken. Wir haben nämlich nach der Predigtreihe über Hiob gemeinsam vor Weihnachten in der Adventszeit, in der Ankunftszeit, gemeinsam darüber nachzuschauen, welchen Plan Gott eigentlich in der Zukunft für uns hat. Und dieser Plan, das ist die DNA, die in der Offenbarung niedergeschrieben ist. Die Offenbarung, die erzählt uns letztendlich nämlich von dieser Zukunft. Die erzählt uns, welchen Plan Gott mit uns hat, mit der Welt hat, mit der Gemeinde hat und was letztendlich eigentlich auch kommen wird. Und das darf maßgeblich auch in unserer Gegenwart Platz nehmen. Das darf uns verändern, das darf uns eine Perspektive schenken. Und da wollen wir uns mit hineinnehmen. Deswegen darf ich heute den Kickoff für unsere Predigtreihe Jesus als König der Endzeit machen. Denn das ist genau das, wie die Offenbarung gelesen werden will. Nicht irgendwie als Science Fiction für Christen oder so, sondern die Offenbarung möchte davon erzählen, welchen Plan Jesus weiterhin mit dieser Welt verfolgt. Sie ist mit das einzige prophetische Buch des Neuen Testaments. Ja, das Alte Testament ist voll von prophetischen Büchern, aber da haben sich die meisten Prophetien schon in Jesus Christus konkretisiert. Und die Offenbarung möchte diese Prophetien aus dem Alten Testament auf Jesus bündeln, weiterführen und uns eine Perspektive zeigen. Und dabei bleibt sie immer etwas rätselhaft, bisschen kryptisch vielleicht, ein bisschen mystisch letztendlich auch. Und das muss sie auch letztendlich bleiben, weil wir wissen nicht immer in letzter Konsequenz, in letzter Sicherheit, was sie uns sagen will. Aber ich glaube fest dabei, dass wir in der Offenbarung auch Gottes Handeln lesen können und auch Gottes Handeln verstehen können. Und das soll so der Grundstein für unsere Predigtreihe sein, die jetzt kommt, vor Weihnachten noch, dass wir in diesen Situationen immer auf Jesus schauen. Was mir ganz wichtig ist, bevor ich jetzt auf das Thema komme, was ich heute dazu sagen darf, ist, die Offenbarung, die möchte keine Angst wecken, sondern sie möchte Hoffnung und Zuversicht wecken. Direkt zu Beginn der Offenbarung steht in Offenbarung 1, Vers 3, vielleicht können wir es einmal anwerfen, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Ich habe in den letzten Jahren eine spannende Beobachtung gemacht Und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, dass Christen oder dass die meisten Christen, die sich mit der Offenbarung beschäftigen, leider nicht glücklich und zuversichtlich sind, sondern eher besorgt. Besorgt sind die, die sich mit der Offenbarung beschäftigen. Dass man so sagt, oh nein, jetzt kommt das und das und das wird passieren und vielleicht ist der Antichrist oder der oder was wird jetzt mit mir geschehen? Aber das ist gar nicht die Stoßrichtung dieses Buches, sondern Jesus selbst sagt uns, derjenige, der das Buch liest, aus dem richtigen Hintergrund, der wird daraus ja sogar eine Freude schöpfen, weil er weiß, der König, an den ich glaube, der wird triumphieren, der wird auf Ewigkeit siegen. Und das ist das, was sich als roter Faden durch die ganze Offenbarung zieht. Ich glaube, dass es in der Offenbarung und in der Sichtweise der Offenbarung unfassbar viele Kontroversen über die Reihenfolge der Ereignisse gibt. Aber das, was letztendlich bleibt, das ist das Ergebnis dieser Ereignisse. Und das ist Jesus Christus, wird in Ewigkeit erhöht sein auf seinem Thron und er wird regieren. Und wir als Braut Christi haben das Privileg, auf Ewigkeit oder in der Ewigkeit anzubeten und da einzustimmen. Und ich glaube, dass, wenn wir das vor Augen haben, dann wird die Reihenfolge letztendlich sogar egal, weil das Fazit bleibt. Und deswegen darf ich heute auch eine gute Botschaft bringen. Ich freue mich da echt drauf, weil ich möchte heute gemeinsam mit uns unseren König rühmen, ja, dass wir einstimmen in diesen Lobpreis und nochmal neu ins Staunen geraten, wie genial Jesus eigentlich ist. Und letztendlich, das ist auch noch mein Anliegen, ich möchte uns auch noch zeigen, wie genial die Bibel eigentlich ist. Also die Bibel ist so ein unfassbar geniales Buch, weil alles miteinander zusammenhängt. Und wenn das Wort Gottes schon so genial ist, wie genial muss dann der Schöpfer sein, der das Wort gesprochen hat? Auf dieser Basis komme ich zu dem Predigttext von heute. Ich weiß gar nicht, ob man Predigttext sagen kann, weil es eigentlich nur ein Vers ist. Aber ich lese ihn mal vor. Da steht in Offenbarung 1, Vers 8. Da steht, ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Ich möchte heute drei Punkte sagen, wie Jesus den Rahmen unseres Lebens bilden kann und unseres ganzen Glaubens, dass er die Klammer unseres ganzen Glaubens ist. Der erste Punkt, den ich dazu sagen will, wo Jesus Ursprung und Ziel, Alpha und Omega ist, das ist, dass Jesus der Rahmen innerhalb der Offenbarung ist. Das habe ich schon eben angeschnitten, deswegen möchte ich es jetzt nochmal unterstreichen. Jesus ist derjenige, der alles einrahmt, auch das Buch der Offenbarung. Direkt zu Anfang in Offenbarung 1, Vers 1a steht der Vers, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Entgegen irgendwelcher Deutung, die sagen, ja, das hat der oder derjenige geschrieben, das ist letztendlich egal, wer das Buch geschrieben hat. Jesus Christus offenbart durch die Bibel und hier auch durch die Offenbarung das, was Gott sagt, das solltest du wissen. Und also ich persönlich denke, wenn Gott sagt, das solltest du dringend wissen, dann sollten wir das dringend wissen. Dann sollten wir das auch lesen. Dann sollten wir dem auch Raum geben. Und deswegen wollen wir auch diese Predigtreihe der Offenbarung platzieren, weil es echt wichtig ist, dass wir davon Bescheid wissen. Wenn Jesus das sagt, dann wird das stimmen. Und wenn wir wissen, Jesus Christus hält die Zukunft in seiner Hand, dann braucht sie mir keine Angst zu machen. Weil Jesus hat gute Pläne. Der hat eine gute Vision für diese Welt. Das, was er sich vornimmt, das wird auch gelingen. Wann das passieren wird, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es passieren wird. Und wenn derjenige, der uns vollkommen liebt, und der will nur das Beste für uns. Wenn derjenige sagt, ich werde es so fügen, dass es so und so kommen wird, dann können wir darauf vertrauen, dass das auch wirklich zu unserem Besten dient. Mein zweiter Punkt für heute ist, Jesus ist der Rahmen der ganzen Bibel. Ich persönlich freue mich schon die ganze Woche darauf, dass ich darüber reden darf, weil ich liebe das Thema. Jesus Christus zieht sich tatsächlich als roter Faden durch die ganze Bibel. Und man kann das an allen Stellen immer wieder aufgreifen oder entdecken, wie sich die Bibel das eigentlich gedacht hat. Im Alten Testament kommt das Wort Jesus, wenn ich richtig gesehen habe, eigentlich nicht vor. Aber wenn wir aus der Sichtweise des Neuen Testaments das Alte Testament lesen, dann können wir in gefühlt jedem zweiten Wort, wahrscheinlich noch häufiger, Jesus Christus rauslesen. Und das ist etwas, was wir immer im Kopf behalten sollten, was uns auch zeigen sollte, dass das Alte Testament nicht eingestaubt ist, sondern dass es auch tatsächlich wichtig ist. Jesus sagt hier in Offenbarung 1-8, ich bin der Ursprung und das Ziel. Und Ursprung bedeutet letztendlich auch Anfang. Ich möchte uns auf eine kleine Gedankenreise mitnehmen und herausstellen, wie die Bibel auch im Alten Testament schon uns sagt, wie Jesus Christus eigentlich ist. Offenbarung 1-8 sagt uns, Jesus ist der Anfang. Und ich habe schon gesagt, alle Verse der Bibel hängen miteinander zusammen. Und das Wort Anfang, das erinnert uns auch an ein paar andere Bibelstellen. Zum Beispiel in Johannes 1, Vers 1. Wir haben das eben gesungen in dem Lied, Jesus ist das fleischgewordene Wort des Vaters. Und in Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und es geht immer so weiter, dass das steht und wir haben das Wort abgelehnt und das Wort kam zu uns. Und letztendlich wird es damit konkretisiert, dass Jesus selbst das Wort ist. Jesus ist das Wort, das am Anfang stand. Und Anfang bedeutet in der Sprache der Bibel, in dem Griechischen hier, nicht einfach nur, ja, das ist irgendwie, das Spiel ist angepfiffen und irgendwann wird es abgepfiffen, so, sondern das Wort Anfang, das hat noch eine tiefere Bedeutung. Das bedeutet zugleich auch Herrscher, das bedeutet König. Der König sagt, wann es anfängt, der König sagt, wo es lang geht. Und dieses Wort, das trägt noch viel, viel mehr mit sich. Zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 5 wird das Wort auch genutzt, um Jesus als Herrscher zu rühmen. Oder auch als Autorität. Und wenn wir gesagt haben, Jesus Christus ist der Anfang. Und Anfang bedeutet Herrscher, Autorität, König. Dann bedeutet das, Jesus ist der König, das ist der Herrscher, das ist die Autorität, die direkt zu Anfang steht. Deswegen heißt die Predigtreihe auch Jesus König der Endzeit, weil er unser König ist. Und dieses Wort Anfang, das führt uns noch eine weitere Reise und tatsächlich führt uns das zum ersten Vers der Bibel. Das steht in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Jesus ist der Anfang. Und das bedeutet, er war schon von Anfang an da. Er ist derjenige, der mit dabei war. Er hat die Erde mit geschaffen. Und auch hier, im Hebräischen bedeutet das Wort Anfang tatsächlich auch der Erstling, der beste Teil. Der Anfang der Ernte, der geopfert wurde bei Erntedank, das war nicht irgendwas, sondern das war der beste Teil. Das war das Schönste, das Höchste, das Beste, das Erhabenste. Und auch da sehen wir, wenn Jesus der Anfang ist, dann ist er das Beste. Dann ist er der Erhabene, ist er der Schöpfer, ist er der Würdige. Und die Bibel greift das immer wieder auf, wenn hier steht, Jesus ist der Erstling. Ja, Jesus ist der Erstling unter den Toten und so weiter. Das ist die Sprache, die sich da durchzieht. Und wenn wir das betrachten im Hintergrund, merken wir, dass es wirklich ein roter Faden ist, der sich aus 1. Mose 1 bis hin zur Offenbarung durchzieht. In Johannes 1, Vers 3 steht, alles ist durch das Wort entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Wir haben schon gesagt, Jesus ist das fleischgewordene Wort des Vaters. Jesus Christus hat die Welt geschaffen. Und ich finde das spannend, weil ich habe das in der Kinderstunde immer so gedacht, ja, der Vater hat die Welt geschaffen und irgendwann war der Sohn da und dann ist er auf die Erde gekommen. Und das passt ja auch letztendlich. Der Vater hat ja die Welt geschaffen, aber Gott ist seine Einheit. Und wir glauben daran, dass Jesus Christus Gott selbst ist. Das heißt, Jesus ist eigentlich nicht nur Zeuge der Schöpfung. Nein, er hat die Welt auch geschaffen. Er ist das Wort, es sei oder es werde Licht und so weiter. Er ist derjenige, der das ins Leben gerufen hat. Deswegen sagt 1. Mose auch, lasst uns Menschen machen, weil Jesus mit dabei war. Und das bereitet den Boden dafür, dass ich jedes Jahr über Weihnachten einfach nur noch staunen kann. Denn also Jesus Christus hat die Welt geschaffen. Er ist der König, der direkt zu Beginn der Schöpfung steht. Nicht einfach irgendwer. Nein, Jesus Christus ist der König der ganzen Welt, der gesagt hat, diese Galaxie möchte ich gerne haben und dann genau der Stelle und zack, sie war da. Also so viel Macht, ja. Und dieser König, der wird Mensch. Und wir alle wissen, was das bedeutet, Mensch zu sein. Also wie sich das anfühlt, dass wir in einer Welt stecken, die auch mal verdorben ist, die voller Herausforderungen ist, wo es nicht immer einfach ist. Die Bibel erzählt uns, der König der Welt, der Schöpfer des Universums, der wird müde, wenn er nicht schlafen geht. Der muss essen, so. Der kann nicht sich, also er kann schon, aber er läuft irgendwo hin, so, das dauert doch mal. Also das durchzudenken, das kann uns echt vor diesem Jesus erbeben lassen. Und Weihnachten legt sogar noch eins drauf. Also ich kann schon verstehen, dass die Pharisäer gesagt haben, Yahweh, der König der Welt, der geschnippt hat und die Welt war da, das ist dieser Zimmermann, der Stühle herstellt und der blutet, wenn er sich in den Finger sägt. Also dass das gequalmt hat in den Köpfen, kann ich verstehen. Aber Weihnachten geht noch weiter, das sagt, er ist nicht nur ein Mensch geworden, sondern er ist ein Baby geworden. Also wie unfassbar krass ist das bitte? Also Gott selbst, der die Welt geschaffen hat, wird so klein, dass er verhungern würde, wenn ihn niemand füttert. Dass er kann sich nicht alleine bewegen. Er muss nach draußen getragen werden, oder er muss irgendwie die Windeln gewechselt bekommen. Und trotzdem ist in diesem Baby die Fülle des ganzen Universums, der ganze Schöpfergott selbst. Also ich finde, das ist mein Anlass, um auch Gott anzubeten. Das ist mein Anlass, um zu staunen. Und je mehr wir in diese Spannung reingeführt werden, desto mehr unser Kopf anfängt zu qualmen und wir denken, boah, das echt, kann das sein oder wie ist das so? Das nennen wir Anbetung. Weil diese Faszination, das ist die Grundlage, die uns antreibt, jeden Sonntag hier auch Programm zu machen, die uns antreibt, in den Lobpreis zu gehen. Weil Jesus immer mehr bereithält, als wir denken. Jesus ist der König, der zu Beginn der ganzen Schöpfung steht. Und gleichzeitig ist er auch der Rahmen, der sich durch die ganze Bibel zieht. Und ich liebe es, dass der letzte Vers der Bibel in Offenbarung 22, Vers 21 lautet, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Von Anfang bis zum Ende steht Jesus. Wenn du eine Zusammenfassung für die ganze Bibel in einem Satz suchst, das könnte ein guter Satz sein. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Gnade ist die Essenz der ganzen Bibel. Ich finde es interessant, dass hier nicht steht, die Freude des Herrn oder die Hoffnung oder die Zuversicht oder die Vergebung, so, sondern dass hier steht, die Gnade des Herrn sei mit allen. Alles dreht sich in der Bibel um Gnade. Und warum das so ein wichtiges Thema ist, das dürfen wir in meinem Lobpreis besingen. Jesus hat die Welt erschaffen. Er hat gesagt, ich möchte den Menschen haben. Und Jesus ist gleichzeitig übrigens allwissend. Das heißt, er wusste, wo das Ganze hinführt. Er hat, als er den Menschen erschaffen hat, schon gewusst, dass er am Kreuz landen wird wegen dieser Menschen. Und trotzdem hat er gesagt, ich möchte euch haben. Ich möchte dich haben. Aber die Menschen wollten ihn nicht haben. Die Menschen wollten Gott nicht haben und haben sich von ihm abgewandt und gesagt, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Und es hat Gottes Herz bluten lassen, aber er hat gesagt, ja, okay, dann stelle ich mich dazu, dann ist es in Ordnung. Er hat sich von uns losgesagt, oder vielmehr nicht losgesagt, er hat diese Trennung zugelassen. Und die ganze Bibel ist voll davon, wie Menschen auf der Suche sind, diesen Sinn zu finden, den sie mit Gott verloren haben. Aber Gott ist so gnädig, dass er sagt, die Menschen wollten mich nicht haben, aber ich will sie haben. Und Weihnachten erzählt uns, Gott ist zu den Menschen gekommen. Wenn die Menschen nicht zu Gott gehen wollten, dann ist Gott zu den Menschen gekommen. Und das ist schon der Inbegriff von Gnade. Aber wisst ihr was? Selbst da wollten die Menschen ihn nicht haben. Johannes 1, Vers 11. Können wir das vielleicht einmal anwerfen? Er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Die Menschen haben Gott gekreuzigt. Das Schlimmste oder eins der schlimmsten Dinge, die sich Menschen als Hinrichtungsmethode ausgedacht haben, haben sie bei Gott angewandt. Was ist das für eine Sünde? Und spätestens da hätte Gott ja schon sagen können, gut, wisst ihr was, jetzt geht aber, also jetzt reicht's mir. Aber das hat Gott nicht gemacht, sondern Gott hat gesagt, obwohl ihr euch so versündigt habt, was hat Jesus gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie wüssten, dass sie gerade Gott selbst ins Kreuz nageln würden, Gott, den Richter, vor dem sie eines Tages stehen, Gott, den liebevollen Vater, der die vollendete Liebe ist, wenn sie begriffen hätten, wie unfassbar liebevoll der Vater ist, dann hätten sie Gott nicht gekreuzigt, dann hätten sie ihn in die Arme geschlossen. Dann hätten sie sich anbetend niedergeworfen. Aber sie wussten nicht, was sie tun. Und ich glaube, wir wissen auch ganz oft nicht, was wir da tun. Und deswegen ist die Gnade die Essenz der ganzen Bibel. Weil Jesus hat uns einen Weg gebahnt. Er hat bis zum Ende durchgehalten. Und deswegen gilt der zweite Vers, der zweite Satzteil von dem Johannesvers, das steht, doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich liebe diesen Satz. Allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Nicht die irgendwie das Richtige getan haben. Nicht die richtige Summe an Geld gespendet haben pro Monat. Nicht die, die jeden Sonntag da waren und einen Haken in die Anwesenheitsliste machen können. Nein, alle, die ihn aufnahmen. Wie die Hirten, die zur Krippe gelaufen sind und gesagt haben, das ist der König. Den gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und da möchte ich wieder auf den Vers aus Offenbarung 22, Vers 21 kommen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und das sei ist ein entscheidendes Wort. Da steht nicht, die Gnade des Herrn ist mit allen. Denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, sondern alle Menschen, die sich an Gott wenden, die sagen, Jesus ist mein König, das sind die Kinder Gottes. Und das ist unser Auftrag. Dieses Sei ist der letzte Missionsbefehl, wenn man es mal so sieht. Das ist nämlich ein Auftrag. Die Gnade soll nicht nur bei dir und bei mir bleiben, sondern sie soll zu den Menschen. Die Gnade muss raus, sie muss weitergegeben werden. Wir verkündigen hier keine Allversöhnung. Das ist vielleicht manchmal das Bequemere zu sagen, ja, alle kommen in den Himmel, Hauptsache du bist ein guter Mensch, so das gutbürgerliche Christentum, das gibt's gar nicht. Nur die, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wir als FCG Bielefeld stehen zu der unbequemen Wahrheit, dass Menschen, die Gott nicht annehmen, in die ewige Trennung von Gott kommen, namens Hölle. Und ich predige das nicht gerne, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist nun mal das, was die Bibel als vollkommenen Ratschluss Gottes vorstellt. Und deswegen ist das Sei ein Auftrag. Lass uns zu den Menschen gehen und es weitergeben. Und an der Stelle bist du gefragt, da bin ich gefragt. Meine Deutung vom Missionsbefehl ist oft so, ja, hier, ich lade Leute zu der Gemeinde ein, dann kann der Pastor von Jesus erzählen. Oder ich bringe sie zu Kenneth oder anderen Leuten, die gerne mit Menschen reden und der redet wirklich gerne mit den Leuten, die ihn nicht kennen. Aber letztendlich, also der Missionsbefehl ist nicht nur für manche Christen da, sondern wir sind gefordert. Wir stehen, wenn ich das Wort verwenden darf, an vorderster Front. Wir stehen da, dass wir mit den Menschen reden sollen. Da, wo wir sind, in der Schule, am Arbeitsplatz, da, wo wir studieren, wie es in dem Video heißt immer am Anfang, da sind wir gerufen, vielleicht auch in unserer nicht-christlichen Familie ein Licht zu sein. Und das heißt nicht immer nur, jeden Sonntag zu erzählen, Jesus liebt dich, sondern es heißt, Licht zu sein. Worte und Taten lauter zu sprechen zu lassen als, Moment, Taten lauter sprechen lassen als Worte. Und dann auch letztendlich in Worte münden lassen. Jesus hat den Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Die Gnade des Herrn sei mit allen, nicht nur mit manchen, nicht nur mit denen, die es jetzt wirklich verdient haben. Nein, das ist das, was wir proklamieren. Der Glaube ist nicht nur für die Leute, die es wirklich geschafft haben. Wir haben es alle nicht geschafft. Ja, wir haben es alle häufiger mal verbockt. Sondern mit allen. Jesus möchte nicht nur die Elite erreichen, er möchte alle erreichen. Jeder kann Gottes Gnade erfahren. Und das, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann möchte ich dich einladen, mach es heute fest. Jesus möchte jeden haben, er möchte auch dich haben. Und ihm ist es egal, was bis jetzt passiert ist, was an Verfehlungen da war. Er kennt das doch schon längst. Und trotzdem sagt er, ich will dich haben. Wir sind eine Gemeinde voller unperfekter Menschen. Misstraue jeder Gemeinde, die was anderes sagt. Wir sind ein Club von Unperfekten. Aber darin liegt, glaube ich, auch eine Menge Freiheit. Und letztendlich, Jesus, er ist jetzt gerade nicht leibhaftig hier. Sonst würde es ja nicht Advent heißen, nicht Ankunft. Sondern wir proklamieren, Jesus kommt wieder. Und auch wenn diese Welt dunkel und zerrissen ist, dürfen wir wissen, er wird diese Welt zum Frieden führen. Er wird diese gefallene Welt wieder in das Gute führen, in das Licht führen. Er wird uns selbst in den unermesslichen Reichtum seiner Gegenwart führen. Und in all diesen Dingen erweist sich Jesus tatsächlich als Herr. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Jesus ist der Herr und Meister von uns. Er ist der König, er ist der tatsächlich Würdige. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du ihn als solchen anerkennst. Und nicht im zähneknirschenden, oh, jetzt ist er mein König, nicht irgendwie eine grausame Autorität, unter die wir uns beugen müssen. Nein, wir als Gläubige werden deswegen in den Lobpreis geführt, weil wir erkennen, es gibt nichts Besseres, als dass dieser König unser König ist. Jesus möchte alle erreichen. Aber, und das führt mich zu meinem dritten Punkt, du bist ein Teil von alle. Ich bin auch ein Teil von alle. Jesus möchte auch dich erreichen. Und da darf ich vielleicht noch mal mehr die Hoffnung unterstreichen, die wir in Jesus haben. Mein dritter Punkt ist, Jesus ist der Rahmen unseres Glaubens. Er ist der Rahmen deines und meines Glaubenslebens. Und nicht nur des Glaubenslebens, sondern des gesamten Lebens. Er hält unser Leben in seiner Hand. In Hebräer 12, Vers 1 bis 2 steht ein wunderschöner Vers, vielmehr zwei, die ich gerne vorlesen möchte. Und da steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Unser Auftrag als Christen ist, den Lauf des Glaubens bis zum Ende zu laufen, treu zu bleiben in einer Welt, die nichts von Gott wissen will. Das Problem dabei ist, wir sind Menschen. Wir sind fehlbar. Also ich zumindest bin fehlbar. Ich tippe mal der Großteil hier auch. Wir machen alle Fehler. Und diese Sünde, die uns so leicht umstrickt, die kann uns auch mal vom Laufen abhalten. So eine 20 Kilo Eisenkugel, an die wir festgekettet sind, die stört ein bisschen beim Laufen. Und so ist es auch mit der Sünde. Aber das, was wir wissen dürfen, ist, Jesus Christus ist unser Vorbild. Er ist vorangegangen, er ist vorgelaufen. Er ist auf dieser Welt gewesen als Mensch, die Botschaft von Weihnachten. Als Mensch und er hat nicht gesündigt. Konsequent bis zum Schluss. Übrigens, die Bibel sagt, wer auch nur einmal denkt, du Idiot, hat schon in Gedanken gemordet. Jesus hat am Kreuz gelitten, über viele, viele Stunden, ohne ein einziges Mal zu denken, wie könnt ihr nur, ihr Idioten? Oder wie kannst du nur? Ohne ein einziges Mal sowas zu denken. Das, was Jesus am Kreuz gedacht hat, ist, ich wünschte, sie würden mich erkennen. Aber Jesus war gleichzeitig auch Gott. Wir sind nicht Gott, wir sind Menschen. Und deswegen sind wir fehlbar. Aber die Botschaft der Gnade, deswegen habe ich gesagt, die Gnade ist die Essenz der ganzen Bibel. Die Botschaft der Gnade ist, wir müssen es auch nicht alleine schaffen. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, ja komm, gucken wir mal, ob sie es schaffen. Das wäre schon Gnade. Wenn Gott sagt, eigentlich habt ihr gar keine Chance, aber wenn ihr euch genauso perfekt verhaltet, wie Jesus sich verhalten hat, dann kommt ihr in den Himmel. Das ist die Botschaft des Alten Testaments. Das ist schon Gnade. Aber Gott sagt, ich weiß, dass ihr es gar nicht halten könnt, aber das müsst ihr auch gar nicht halten. Sondern ich lasse euch an der Gnade des Herrn Jesus teilhaben. Also das ist doch mal wirklich bahnbrechend Gnade, oder? Und ich glaube, wir können diesen Lauf an sich gar nicht bis zu Ende durchhalten. Diese ganzen Dinge, die uns so leicht umschlingen, setzt deine eigenen Herausforderungen ein. Oder ob es jetzt immer mal Lügen sind, die rausrutschen. Ob es Pornografie ist oder Spielsucht oder dass du deine Kinder schlägst. Oder was weiß ich, dass Alkoholprobleme oder Steuerhinterziehung. Setz dein Problem ein. Ich habe mein Problem, was ich gerade vor Augen habe. Aber diese Dinge, die uns umschlingen, in diesen Dingen dürfen wir wissen, ich muss nicht perfekt sein. Damit Gott sagt, das ist ein gerechtes Leben. Und das darf uns auch Hoffnung geben. Wie ich am Anfang gesagt habe, wie eine Sache ausgeht, kann maßgeblich bestimmen, wie wir uns in der Sache fühlen. Und wenn ich verstrickt bin in dieser Sünde, die einfach nicht weggehen will, was ich auch tue, dann kann mir das Hoffnung geben, dass ich sage, irgendwann, spätestens im Himmel, werde ich das Problem nicht mehr haben. Nachfolge bedeutet, Jesus nachzulaufen. Auf diesem guten Weg, den er gegangen ist. Wir als Jugend, also Youth Alive Bielefeld, haben gerade in diesem Jahr die Kampagne Jesus Way, ja, den Jesusweg gehen. Und wir wollen uns damit beschäftigen, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Vielleicht kann das auch ein Wort sein, das du auch für das neue Jahr mitnehmen möchtest. Diesen Jesusweg nachzustreben. Das soll das Ziel unserer Gemeinde sein. Damit darf ich auch schon die Band nach vorne bitten. Und ich möchte zum Schluss kommen. Jesus ist unendlich viel gnädiger, als wir es uns jemals erträumen könnten. Egal wie viel Gnade du Jesus zutraust, da ist noch mehr Gnade. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er ist derjenige, wir haben heute Abend mal gar keine Band, ne? Gut, ja, also nicht die Band, Gewohnheit. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er hält dein Leben und mein Leben in der Hand. Und genauso wenig wie viel ich dafür kann, zu glauben, genauso wenig werde ich am Ende meines Lebens dafür können, im Himmel zu landen. Und das wird der ewige Lobpreis sein. Und deshalb wollen wir auf unseren König schauen. Deshalb wollen wir auch gleich das Abendmahl nehmen, weil wir an diesem Kreuzestod uns erinnern wollen. Daran wollen wir zurückschauen, weil das ist die DNA unserer Kirche, das ist die DNA der Braut Christi und das ist auch die DNA meines Glaubenslebens. Jesus Christus ist gestorben und von den Toten auferstanden. Und das auszubuchstabieren, das ist unsere Aufgabe. Aber was ist das auch für ein schönes Privileg? Vielleicht kann dich das auch dazu motivieren, anbetend vor der Krippe zu stehen. Auf der Erde werden wir vielen Herausforderungen trotzen müssen. Diese Sünde, die uns leicht umschlingt, die wird immer noch da sein. Bis zu dem Ende unseres Lebens. Sorry für diese Botschaft, aber wir dürfen wissen, bis diese Sünde, die da ist und bleibt, die hat nicht mehr diese Ewigkeitsmacht über uns. Weil wir wissen, wer die wirkliche Macht hat. Und in der Ewigkeit, da werden wir Gott vor Augen haben. Da werden wir nicht nur aus dem Erwarten leben, sondern werden wir aus dem Schauen leben. Und auch wenn wir in diesem Leben häufiger mal stolpern oder hinfallen, dann weiß ich, dass Jesus Christus gekommen ist und gestorben ist, um uns notfalls auch in die Ewigkeit zu tragen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, du bist der würdige König. Du bist der mächtige Herrscher. Du bist der Schöpfer, der direkt zu Anfang der Welt stand, der alles Sein ins Leben gerufen hat, der uns als Menschen geschaffen hat und das, obwohl du schon wusstest, wo das Ganze hinführt. Danke, dass du diese Liebe über uns ausgegossen hast, obwohl wir nichts geleistet haben. Und du siehst, wo wir stehen. Du siehst, was uns umgibt. Du siehst die Herausforderungen unseres Lebens. Du siehst den Schmerz, auch manchmal die Hoffnungslosigkeit. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, nimm du das Wort, was jetzt in unsere Mitte gelegt worden ist, und lass du es aufgehen. An sich ist Theologie immer tot, bis du kommst und deinen Lebensatem reinbläst. Bitte, Herr, lass du es aufgehen und nimm du jetzt die Bühne und berühre du die Herzen. Danke, Herr.